Es gibt Entscheidungen im Leben, die trifft man nicht einmal, sondern irgendwie immer wieder. Also jeden Tag ein bisschen. Und irgendwann merkt man, aus einer Entscheidung ist eine Art System geworden. Heute geht es um eine Frau, die wir Julia nennen. Julia hat 14 Jahre lang mit einer Lüge gelebt. Ihr Partner glaubt, er sei der biologische Vater ihrer Tochter. Auch ihre Tochter weiß nicht, dass es da noch einen anderen Vater gibt. Und Julia sagt selbst, so ganz bewusst ist sie nicht da reingeraten, sondern irgendwie aus Angst, aus Überforderung, aus einer Beziehung, aus der sie eigentlich schon längst raus wollte. Und aus einem Moment, in dem plötzlich alles gleichzeitig zu viel wurde. Die Frage ist nicht nur, wie kann so etwas passieren, sondern was macht so eine Lüge mit allen Beteiligten über Jahre hinweg? Und kann eine Beziehung so etwas überhaupt überstehen? Darüber spreche ich in der heutigen Folge von Gesagt, gefragt, die Podcast-Therapie mit Dr. Sharon Brehm. Ja, Dr. Sharon Brehm ist systemische Paartherapeutin, Bestseller-Autorin, hat ihre eigene Praxis für Paar- und Einzeltherapie in München und hat gerade ein ganz besonderes neues Projekt gestartet. Das heißt Das Brehm, ein wirklich magischer Ort, eine somatische Praxis, in der man sehr viel durch Co-Regulation an sich selbst arbeiten kann, aber auch an der eigenen Paarbeziehung. Sharon arbeitet seit vielen Jahren mit Paaren und Einzelpersonen zu Beziehungskonflikten, Bindungsmustern und psychischen Dynamiken in Partnerschaften. Ihr Fokus liegt unter anderem auf den unbewussten Prozessen, die Beziehungen stabil halten oder sie in Krisen führen. Und genau da wollen wir heute rein. Sharon, schön, dass du da bist.
Ich freue mich so, dass ich wieder dabei sein darf. Die Geschichte, ich durfte ja schon einen Blick reinwerfen, ist so spannend und so menschlich zugleich.
Bevor wir darüber sprechen, wie man in so ein Lügengerüst geraten kann, möchte ich euch Julias Geschichte vorlesen. Ich wollte nie lügen. Ich bin da einfach reingerutscht. Ich lernte Martin kennen, als ich noch in der Schule war. Er war ein paar Jahre älter als ich, hatte ein Auto und studierte schon. Das gefiel mir. Martin war der Große, der Beschützer. Ich war das junge, unerfahrene Mädchen. Ich war klein und doof und diese Rolle habe ich angenommen. Wir zogen zusammen und ich begann zu studieren. Schon damals begann sich unsere Beziehung zu verändern. Martin war viel unterwegs, wir sahen uns kaum. Und wenn wir zusammen waren, war da nicht mehr die Liebe, die ich früher gespürt hatte. Ich habe gemerkt, dass ich mich von ihm trennen wollte, aber gleichzeitig hatte ich Angst. Ich wusste nicht, wie ich eine neue Wohnung finden sollte und wie ich mich überhaupt alleine organisieren sollte. Ich flüchtete mich immer mehr in mein Studium. Die Universität wurde meine Parallelwelt. Und dort traf ich Daniel. Am Anfang fand ich ihn einfach nur nett. Wir hatten ähnliche Interessen, verstanden uns blind. Es war dieses Gefühl, einen Menschen gefunden zu haben, mit dem man auf einer besonderen Ebene verbunden ist. Irgendwann merkte ich, dass ich mich verliebt hatte. In der Universität küsste ich Daniel stürmisch. Wenn Martin von der Arbeit nach Hause kam, umarmte ich ihn lieblos. Ich lebte monatelang in zwei Welten, einer mit Daniel und einer mit Martin. Irgendwann sagte Daniel zu mir, du musst dich entscheiden. Ich wollte mich von Martin trennen, aber als ich es tat, brach er zusammen. Der starke, große Martin war plötzlich ganz klein. Er drohte damit, sich etwas anzutun, wenn ich gehen würde. Die Trennung war ein enormer Kraftakt. Ohne Daniel hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft. Ich zog zu Daniel in eine kleine Altbauwohnung, aber Martin gab keine Ruhe. Er konnte nicht verstehen, dass ich ihn wirklich verlassen hatte. Er rief ständig an, mal weinend, mal schreiend. Es war ganz schlimm. Warum er so einen massiven Zusammenbruch hatte, kann ich bis heute nicht nachvollziehen. Er drohte oft damit, sich etwas anzutun. Ich nahm diese Drohungen ernst und war verzweifelt. Schließlich stimmte er zu einem Psychologen zu gehen. Dort zeigte er sich einsichtig und sagte, dass wir unsere Beziehung in Zukunft besser gestalten könnten. In diesem Moment glaubte ich sogar daran. Eines Tages packte ich in Daniels Wohnung meine Sachen. Wir hatten etwa ein halbes Jahr zusammengelebt und ich ging zurück zu Martin. Kurz nachdem ich wieder bei ihm eingezogen war, merkte ich, dass ich schwanger war. Von Daniel. Ich wusste damals nicht, wer ich bin und was ich will. Ich wusste nicht, was mir wichtig ist. Mein einziger Halt war mein Beruf. Ich konnte Martin unmöglich sagen, dass das Kind von Daniel ist. Er war psychisch zu labil. Während mein Bauch wuchs, wurde die Lüge zu meinem Lebensbegleiter. Immer wieder spielte sich dieselbe Situation ab. Wenn Martin und ich uns stritten, und das kam häufig vor, warf er mir vor, dass das Kind nicht von ihm sei. Ich antwortete immer, nein, das stimmt nicht, es ist von dir. Mit Daniel sprach ich kaum noch. Bei einem unserer wenigen Telefonate erzählte ich ihm, dass ich schwanger sei. Als er fragte, ob es unser gemeinsames Kind sei, stritt ich es ab. Daniel gab aber nicht auf. Er kämpfte um mich. Er machte mir einen Heiratsantrag und sagte, dass er mein Baby adoptieren wolle. Aber ich blieb bei Martin. Heute habe ich keinen Kontakt mehr zu Daniel. Ich weiß nur, dass er mittlerweile eine eigene Familie gegründet hat. Als meine Tochter Emma geboren wurde, schaute ich besorgt auf ihr Gesicht. Ich fragte mich, sieht sie aus wie Daniel? Nein, sie ähnelt mir. Die Natur begünstigte meine Lüge. Martin liebte Emma trotzdem sehr. Aber ihn ließen die Zweifel nicht los. Besonders bei Streitigkeiten fragte er mich immer wieder, von wem das Kind wirklich sei. Und ich blieb bei meiner Antwort. Es ist von dir. Martin und ich sind inzwischen seit 6 Jahren getrennt. Es gab viele Streitigkeiten, Gerichtstermine wegen Geld, Haus und Sorgerecht. Ich glaube, Martin hat damals keinen Vaterschaftstest gemacht, weil er Emma über alles liebt. Der Test hätte bedeutet, dass diese Beziehung gefährdet wird. Für ihn wäre das wahrscheinlich eine unerträgliche Vorstellung. Ich weiß, dass es schwer nachzuvollziehen ist, 2 Menschen so lange mit einer Lüge leben zu lassen. Aber es ist auch schwer, sich vorzustellen, jemandem seine Wurzeln zu nehmen. Ich kann keine Entscheidung treffen, wenn der richtige Moment ist. Wenn Emma mich irgendwann fragt, werde ich ihr die Wahrheit sagen. Ein paar Wochen später war dieser Moment plötzlich da. Es passierte einfach. Emma und ich saßen abends in der Küche. Ich sagte zu ihr, Martin ist wahrscheinlich nicht dein richtiger Vater. Sie blieb ruhig, sie weinte nicht, sie umarmte mich nur. Jetzt wollen wir einen Vaterschaftstest machen. Aber Martin und Daniel sollen davon erstmal nichts erfahren. Es war einfach noch nicht der richtige Moment. Sharon, was ist dein erster Eindruck, nachdem du diese Geschichte nochmal gehört hast?
Mein erster Eindruck ist, dass ich ganz viel Mitgefühl habe und dass das Leben manchmal wild ist. Wir denken immer, solche Geschichten, die gibt es nur in Film und Fernsehen. Aber wir erleben sie in unserem Umfeld. Und ich glaube auch, dass wir vielleicht nicht diese ganze Länge, aber Anteile davon selber aus unserem Leben kennen. Ich glaube, die meisten Leute haben in ihrem Leben schon mal gelogen und sind bei einer Lüge geblieben. Viele von uns kennen das Gefühl von, ich möchte, dass es niemandem schlecht geht, wenn ich mir was Gutes tue, wenn ich für mich einstehe. Und dieser Mix aus, wow, das ist natürlich eine Geschichte. Und da ist so viel Menschliches, so vieles, was uns als Menschen ausmacht. Das berührt mich sehr.
Absolut. Ich finde, natürlich könnte man jetzt gleich sofort die große Moralkeule schwingen und sagen, um Gottes Willen. Aber wie du sagst, wenn man da mal tief reinschaut, ich glaube schon, dass jeder in seinem Beispiel auch, also in seinem Leben auch so ein Beispiel hat, wo man irgendwie denkt, wow, da bin ich so reingerutscht. Jetzt ist das natürlich wirklich ein großes, ein starkes Thema. Aber mich mal Hand aufs Herz. Ich würde wirklich felsenfest behaupten, dass die allerwenigsten Menschen in eine Beziehung starten und sagen, so, ich werde jetzt mal 14 Jahre lang lügen. Also das macht man ja nicht. Die Frage ist nur, wann wäre denn der Zeitpunkt gewesen oder ab wann ist so eine Lüge, die man startet, wo man so reinrutscht, auch irgendwie was, wo man sich selber mehr schadet, als dass es der Situation irgendwie gut tut?
Also, ich glaube, wir haben ja gerade schon gesprochen, dass Lügen erstmal auch was sehr Menschliches sind. Und Lügen beginnen dann auch uns selbst zu schaden, spätestens wenn wir nicht mehr wissen, wer wir sind. Wenn der Unterschied zwischen dem, wer möchte ich eigentlich sein, und dem Verhalten, das ich tatsächlich zeige, riesengroß wird, spätestens dann schade ich mir damit selbst. Aber natürlich, und das können wir jetzt hier nur mutmaßen, können Lügen auch die Beziehungen, die wir zu anderen haben, beeinträchtigen. Lügen können manchmal sehr weite Kreise ziehen. Lügen, vor allem wenn sie dann auf eine Art und Weise so in sich in den Alltag hinein verpflichten, ziehen ja weitere Lügen nach sich und noch mehr Lügen nach sich und noch mehr Lügen nach sich und noch mehr auch Fragezeichen und noch mehr, jetzt müsste ich es aber erklären, weil hätte ich es vielleicht noch am Anfang erklärt, dann wäre das noch schlüssig gewesen. Aber wie soll ich den Mut finden, nach 14 Jahren das zu erklären?
Absolut. Warum ist es denn manchmal einfacher, in der Lüge zu bleiben und dieses Gerüst quasi immer weiter aufzubauen, als einfach mal die Wahrheit auszusprechen?
Es gibt in der Psychologie ein Konzept, das nennt sich kognitive Dissonanz. Das ist so ein Grund, warum Menschen da oft reintapsen in diese Lügenkonstrukte. Und kognitive Dissonanz sagt erstmal nur, wir möchten stimmig sein. Wir möchten mit uns, der Fachbegriff ist kongruent sein. Mhm. Und wenn ich jetzt ein Verhalten an den Tag lege, das eigentlich gar nicht zu meinen Werten passt, dann sagt eben dieses Konzept, dass wir weniger unser Verhalten anpassen, sondern eher gute Erklärungsmuster finden. Im Alltag, ich weiß nicht, wie das in anderen deutschen Städten ist, aber zum Beispiel jetzt in München erlebe ich, dass die Leute ganz arg wild Fahrrad fahren. Und ich bin auch schon über eine rote Ampel gefahren, kleines Geheimnis. Und ich weiß, ich habe das für mich so gerechtfertigt, indem ich gesagt habe, ich habe es ganz, ganz eilig. Ich mache es nur ein einziges Mal. Und das habe ich gemacht, um mir selber damit zu sagen, ja, das war schon in Ordnung, dieser Regelverstoß. Würde ich das jetzt aber permanent machen, und immer weitermachen, ich würde ja immer mehr Gründe finden. Vielleicht ist es am Anfang, ja, ich habe keine Zeit oder irgendwann auch, das schadet den anderen ja gar nicht. Oder vielleicht erzähle ich dann sogar sowas wie, die anderen sind ja einfach nur eifersüchtig, ich bin eh schneller als die, ich tue allen damit einen Gefallen, wenn ich jetzt einfach schnell bei Rot über die Ampel, wenn dann ist die Ampel-Warteschlange auch gar nicht so lang. Und das nennt sich kognitive Dissonanz. Das heißt, am Anfang finden wir, oder wir finden ein Erklärungsmuster, das unser Verhalten rechtfertigt und mit dem wir aber immer noch ein guter Mensch bleiben. Mhm. Und das Gleiche ist, würde ich zumindest in den Raum stellen, hier auch mit Julia passiert. Es gab einen Grund, warum, und da können wir, glaube ich, später nochmal drüber sprechen, warum diese erste Lüge gestartet hat. Und irgendwann kam die Geschichte, ich schütze ja alle anderen damit, wenn ich es nicht sage.
Und das ist irgendwie, also ich finde gerade so, wie du das erklärt hast, ne, wie man so dazukommt, ich finde diese rote Ampel war sehr anschaulich. Ich glaube, manchmal vergessen wir in Beziehungen ja auch, das ist dann alles so ein großes Gedanken- und Gefühlskonstrukt und das manchmal wieder runterzubrechen auf so ein ganz plastisches Beispiel wie deins jetzt, finde ich, kann man es viel besser nachvollziehen, weil es macht ja irgendwie Sinn, ne? Aber du hast gerade gesagt, über die erste Lüge, lass uns da doch gerne gleich reingehen, weil ich glaube, in ihren Beziehungen, da herrschte ja auch viel, viel Angst, teilweise ein bisschen Abhängigkeit, also auch Überforderung mit dem jeweils anderen. Ist das irgendwie so ein, jetzt vielleicht kein typisches Muster, aber ich sag mal eine gute Ausgangslage dafür, dass es irgendwann nicht mehr so gut laufen könnte?
Also, wenn ich ihr zuhöre, merke ich, dass so zwei Punkte eine Rolle spielen, die viele von uns vielleicht kennen. Das eine ist, du erzählst ja, dass, ich glaube, also hoffentlich bringe ich es richtig zusammen, Martin war der Partner, der am Anfang ganz stark war und dann aber auch sehr zusammengebrochen ist. Genau. Und wo es dann auch so Zieldrohungen gab. In so einem Augenblick ist das natürlich ein unglaublicher Stressmoment. Wir, wenn wir Menschen lieben, wollen ja nicht, dass es den Menschen, die uns wichtig sind, dass es denen schlecht geht. Selbst wenn wir uns von denen trennen, weil wir sagen, das passt partnerschaftlich jetzt nicht, möchten wir jetzt nicht, dass es der Person schlecht geht. Und das kann dann aber bei uns dazu führen, dass wir in dieser Stressreaktion unsere eigene Autonomie wie eingeschränkt sehen. Wir sind dann in einem Kampf- oder Fluchtmodus. Mhm. Und Stephen Porges, der eben ganz viel auch über somatische Arbeit gesprochen hat, der erzählt, dass wir wirklich in diesen Stressreaktionen, wir haben so einen ganz eingeschränkten Blick, unser ganzer Körper verkrampft und wir sehen gar nicht mehr die Verbindungen und die Ressourcen und alles, was so möglich wäre. Wir sehen nicht, okay, eigentlich, der hat ja ein soziales Netzwerk, mit dem könnten wir reden, das könnten wir anzapfen, damit ihm nichts passiert. Wir sehen nicht, dass ich vielleicht auch ein Netzwerk hat, weil sie erzählt ja auch am Anfang, ich fühle mich dann auch von ihm so abhängig. All das verlieren wir und dann haben wir das Gefühl, wir haben so eine, wir müssen jetzt das eine machen. Jetzt bin ich auch noch schwanger, das kommt dann quasi noch on top. Schwangerschaft kann was sehr Schönes sein, aber ist auch erstmal eine unglaubliche Veränderung für den eigenen Körper. Mhm. Und in so einer Situation zu sagen, okay, was ist jetzt der schnellste, einfachste Weg daraus, ist erstmal die Lüge. Die hat mit Sicherheit nicht lange überlegt, welche Effekte hat das langfristig und wie mache ich das, sondern okay, das jetzt hier in dem Augenblick ist das Beste für alle, weil ich habe mich jetzt entschieden, mit Martin zusammen zu sein. Ich kann jetzt den einen nicht verlassen, weil dann kippt der mir ja um. Mhm. Und ich kann aber auch nicht zum anderen zurück und mit dem dann das Kind aufziehen. Und ich glaube, aus diesem Konflikt heraus hat sich das so gespeist.
Würdest du sagen, wenn man in so einer massiven Stressspirale ist, die ja wirklich, ne, wie du sagst, diesen Tunnel, dass man eigentlich in dem Moment gar nicht so frei in seiner Entscheidung ist, weil es eigentlich ums, blöd gesagt, ums Überleben geht?
Total. Zum einen, wenn wir im Überleben sind, dann arbeitet nicht mehr unser Neokortex, also der Teil unseres Gehirns, der sehr kreativ ist. Und wir sind auch nicht im Social Engagement System, sprich, wir schauen jetzt auch nicht, wie können uns andere Menschen helfen oder wir schauen uns erstmal an, wie haben es andere gelöst, sondern wir sind eigentlich oder wir arbeiten eigentlich mit dem Teil unseres Gehirns, das auf Automatismen zurückgreift, weil wir jetzt einfach nur überleben wollen. So ein bisschen wie als Beispiel, stell dir vor, du hast einen Autounfall. In dem Augenblick kann es sein, wenn du dann da rauskommst, aber du bist irgendwie lädiert, verwundet, dass du, obwohl du vielleicht den Autounfall verursacht hast, die andere Person erstmal anschreist. Nicht, weil du die Person anschreien willst, sondern weil du selber im Schock bist und weil du vielleicht selber das als Automatismus gelernt hast, um mit Schock zu reagieren.
Ja, ich verstehe.
Wie so ein Moment von, ich bin noch lebendig. Mhm. So, ich kriege nochmal all das Adrenalin, um hier durch diesen Unfall gut durchzukommen. Zack, und es ist richtig gerade in so einem sehr zerbrechlichen Augenblick genau gegen die falscheste Person von allen. Würde man dann darüber nachdenken, 3 Tage später, denkt man sich auch, was habe ich da vielleicht gemacht? Oder würde sich entschuldigen oder sagen, eigentlich wäre es viel schlauer gewesen, in dem Augenblick ist mal alles Mögliche andere zu machen. Aber in so einem Schock und über einen Tunnelmoment, da denken wir nicht so weit.
Irgendwie ja auch verständlich, finde ich. Also natürlich wär's gut gewesen, wenn sie irgendwann den Schockmoment überstanden hätte und dann so langsam mit der Sprache rausgerückt hätte. Aber ne, hätte, Fahrradkette, das Leben ist nicht so einfach. Und ich finde wirklich, auch wenn man von außen auf solche Situationen draufschaut, man ist so wahnsinnig schnell in der Abwertung, was irgendwie überhaupt keinen Sinn macht. Und ich meine, man spürt ja auch, finde ich, zumindest in ihrer Geschichte, wie sehr sie das durchaus auch mitnimmt, ne? Weil allein die Situation, dass sie dann in diese 2 Parallelbeziehungen irgendwie gefangen war, ne? Weil von dem einen konnte sie sich nicht trennen, dann war der andere aber interessant. Auch das kann ich bis zum gewissen Grad nachvollziehen. Dass es jetzt natürlich dann irgendwann zu dieser Schwangerschaft und zu dem Kind kam, ne? Da kann man jetzt natürlich sagen, oh, muss man das Kind denn da mit reinziehen? Nichtsdestotrotz, wenn man versteht, dass sie davor ja schon massive Angst hatte, ich schaffe das nicht alleine. Und dann auf einmal kommt eine Schwangerschaft. Und wenn man dann sagen würde, nee, es ist aber vom anderen, ja, vielleicht die Option da wäre, auch das schaffe ich dann nicht alleine, weil ich werde dann alleingelassen. Was sagt das eigentlich über, wenn man immer wieder Angst hat, so verlassen zu werden oder was alleine nicht zu schaffen? Was sagt das über so ein Muster dahinter aus?
Meine These wäre, dass dahinter, also auf der einen Seite so eine erlernte Hilflosigkeit ist, vielleicht auch ein Trauma-Bonding.
Weil sie sagt ja auch von sich, ne, ich war klein und doof, so am Anfang, was ja irgendwie, wo man schon irgendwie so merkt, so irgendwie, da fehlt's ein bisschen.
So ein bisschen, man wünscht ihr so, ach, ich hätte ihr so den Mut gewünscht,
ja,
dass sie das erzählen kann, aber sie hatte den noch nicht.
Mm-mm.
Und jetzt hat sie den und dafür kann ich ihr gratulieren, aber natürlich von außen ist immer leicht zu sagen, jetzt kann ich diese halbe Seite Text in Anführungsstrichen, da kann ich mir so ein Bild drüber machen und sagen, ach, ich wäre ja viel, viel mutiger gewesen. Aber ich glaube zum einen, es gibt ein Konzept, das nennt sich erlernte Hilflosigkeit und das wurde damals... Also es ist so ein klassisches Lernverhalten. Wie lernen wir eigentlich? Und in dem Fall geht es darum, das wurde damals mit so Hunden ausprobiert, das Hunde-Tierexperimente sind immer gruselig, steht da überhaupt nicht, aber die Erkenntnisse helfen uns, Sachen zu verstehen. Und da waren Hunde und die wurden ins Wasser geworfen und man hat quasi die Plattform, auf die sie dann treten können, um dann wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, immer weggezogen. Das heißt, sie haben dann gelernt, dass egal wie viel die strampeln, die finden kein Land. Das ist furchtbar, oder? Das ist wirklich furchtbar.
Voll.
Und diese Hunde hatten dann auch, selbst als man ihnen dann quasi die Plattform runtergelegt hat, immer noch das Gefühl, dass sie eigentlich immer noch strampeln müssen. Dass sie sich selber gar nicht helfen können. Und daran erinnert mich das. So, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich mir selber helfen kann. Ich habe gar nicht dieses Urvertrauen in mich, dass ich gehalten werde oder dass ich auch geliebt werde mit einem Fehler.
Wie kann man das ändern? Also wie lernt man wieder aus der erlernten Hilflosigkeit herauszukommen?
Ich glaube, deswegen habe ich, du hast es ganz liebevoll am Anfang auch erzählt mit meinem Studio, wir lernen das einfach durch neue Erfahrungen.
Mhm.
Indem wir merken, ich darf das und das machen und das funktioniert. Im Endeffekt eigentlich wie alles, wofür wir Selbstbewusstsein brauchen, wir merken, dass wir Sachen können. Und dann sind die Schritte am Anfang vielleicht ganz klein und dann werden die immer größer. Wenn du daran denkst, wie deine erste Pasta war oder das erste Gericht, das du überhaupt gekocht hast, bei mir war es Pasta. Und ich weiß noch, ich war 8 Jahre alt und in meinem Alter gab es noch diese Miracoli-Fix-Pasta. Das heißt eigentlich sehr einfach, aber mit 8 wusste ich nicht, dass das Wasser erst kochen muss, überhaupt kochen muss. Ich wusste nur, Wasser kommt, also eine Pasta ins Wasser. Und dann habe ich die Pasta ins Wasser und einfach gewartet. Aber natürlich wurde die Pasta dadurch auch nicht durch.
Nee. Kann ich gut nachvollziehen. Ich habe eine ähnliche Story mit Bohnen.
Mit Bohnen? Was hast du mit den Bohnen gemacht?
Bin ich kurz nachgegangen. Meine Mutter sagte, ich soll die Bohnen kochen und dann habe ich sie in den Topf geschmissen. Nur nicht mehr das Wasser habe ich reingemacht und auch kein Salz, weil ich wusste auch nur Bohnen in den Topf. Das wird bis heute an Familienfeiern erzählt. Mittlerweile koche ich sehr gut, aber es ist immer wieder lustig.
Wunderbar, so wie du es jetzt sagst, mittlerweile koche ich sehr gut. Wärst du bei diesem Moment geblieben, der ungekochten Bohnen oder bei der ungekochten Pasta? Und es wäre uns oft passiert, dass das nicht funktioniert.
Ja, wir hätten uns nie wieder an Herd getraut.
Nie wieder. Aber weil du dann, keine Ahnung, du kochst dann vielleicht mit Freunden, du schaust mal zu, deine Eltern bringen dir was bei, du. Und umso mehr du das machst, umso kompetenter fühlst du dich, umso mehr weißt du, ich kann mir selber helfen. Und heute wahrscheinlich, selbst wenn ich dich ans andere Ende der Welt setzen würde, du könntest dir wahrscheinlich ein leckeres Gericht zaubern.
Mhm. Warum fällt uns das bei Beziehungen oder allgemein der Gefühls-, der Körperarbeit so schwer, auch Hilfe zu suchen und anzunehmen? Weil wie du sagst, ne, beim Kochen lernt man von anderen, aber in so Beziehungsdynamiken, dann, da schaut man vielleicht zu und denkt, ach, denen geht's so, aber so richtig, dass man miteinander auch da lernt, beobachte ich nicht so häufig.
Ich glaube, ganz viele von uns denken, die Art und Weise, wie ich liebe, wie ich in Beziehungen bin, das ist wirklich mein Charakter, dass ich leicht reizbar bin oder dass ich unsicher bin oder dass ich Angst vor Liebe habe oder dass ich ganz viel Zuneigung brauche. Das ist einfach mein Charakter. Und natürlich kann es sein, dass ein wenig davon eh schon unser Naturell ist, aber viele Sachen lernen wir auch. Durch Erfahrungen, die wir so im Alltag machen, wir merken, ah, das funktioniert. Wir merken, Sachen funktionieren nicht. Und ich bin der Meinung, wir können ganz, ganz vieles erlernen. Viele von diesen Ängsten, viele von diesen Sorgen, viele von diesen Mustern sind gar nicht Teil unserer Identität. Wir haben immer und immer das Recht und auch die Möglichkeit, Sachen zu verändern, wenn wir uns mit bestimmten Dingen nicht wohlfühlen. Aber dieses Wissen, dass das veränderbar ist und dass es auch überhaupt nicht schlimm ist, dass ich bis dato so war und dass es sogar ganz schön sein kann und nicht nur schmerzhaft und langwierig und teuer und anstrengend. Ich glaube, das sind Aspekte, die kommen erst mehr und mehr in die öffentliche Gesellschaft oder in die öffentliche Wahrnehmung.
Weil wenn man das runterbricht auf Julia und ihre letzten 14 Jahre sozusagen, dann hatte sie ja bestimmt auch diesen Moment, wo sie gedacht hat, die Lüge ist eigentlich zu meiner Identität geworden. Ich komme da nicht mehr raus. Ich habe damit angefangen. Es ist jetzt so. Und das hat sie sich ja auch selbst immer wieder erzählt. Und wenn man, wie du jetzt gerade gesagt hast, es lernt, sich davon loszulösen, dass es nicht die eigene Identität ist, dann kriegt man ja auch wieder so einen Abstand und kann so ein bisschen von außen darauf schauen und vielleicht auch einen neutraleren und liebevolleren Blick für sich gewinnen, oder? Mhm.
Total. Also wir nennen das, also wenn wir Verhalten immer wieder wiederholen und wir irgendwann glauben, so bin ich, wir nennen das Identitätsintegration. Mhm. Also im Endeffekt sagt das einfach nur, wenn ich jetzt immer wieder lüge, ich konnte mir vorstellen, in dem Fall von Julia, dass sie auf der einen Seite, ich bin eine Lügnerin, aber auch ich bin eine Beschützerin. Mhm. So, ich beschütze damit ja mein Umfeld.
Genau, die Beziehung zwischen Vater und Kind, meine Beziehung zu meinem Kind, die Familie, ne?
Genau. Und damit hat sie ehrlicherweise auch schon gestartet, mit diesem Trauma-Bond und dieser Co-Abhängigkeit. Sie geht ja zu Martin unter anderem wieder zurück, weil sie so Angst um ihn hat und glaubt, okay, es könnte wieder besser werden. Mhm. Das heißt, damit startet eigentlich mit, das ist ein Teil meiner Identität und dann wird durch dieses Lügen, ist es einfach ein, okay, das ist mein, nicht bewusst gewählter, aber ein Schutzmechanismus für die ganze Beziehungen, für die ganze Familie, in der wir gerade sind.
Mhm. Ich würde wahnsinnig gern mit dir noch über die Rolle der Tochter von Emma in dem Fall sprechen, weil Julia schafft es ja irgendwann, dann ihr, oder nach 14 Jahren, auf einmal kam dieser Moment, wie sie sagt, ihr die Wahrheit zu sagen, ne? Und zu sagen, hey, könnte sein, dass. Emma hat ja relativ gefasst reagiert. Trotzdem, was macht das mit einem Kind, wenn es in so einem Spannungsfeld irgendwie aufwächst? Also natürlich die ersten 14 Jahre, wo es ja trotzdem die Spannungen zwischen den Eltern gab, aber dann auch später, wenn man irgendwie mit 14 in dem Fall als Teenagerin erfährt, hey, da gibt's vielleicht noch jemand anders, der irgendwie auch mein Vater ist.
Also das kann ganz unterschiedliche Effekte haben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, das Aufdecken von solchen Geschichten kann auf der einen Seite wirklich zu einer inneren Krise führen. Mhm. Und das kann sich dann zeigen in Anspannung, in Aggressivität, in Impulsivität, in einem Rückzug, in großen Selbstzweifeln, in Schlaflosigkeit, weil einen das erschüttern kann. Nicht nur, weil man sich denkt, meine Mutter hat mir das lange nicht erzählt, sondern auch, was macht das aus mir? Wer bin ich? Mhm. Aber genauso, und deswegen meine ich, das ist ein großes Spektrum, kann es Kinder oder dann auch später Erwachsene geben, die sagen, mit mir macht das erstmal nichts. Weil ich zum Beispiel sage, es ist mein biologischer Vater und die Gene, die er mir mitgegeben hat, die sind für mich gar nicht so essentiell wie das, was jetzt mein ja, was mein emotionaler Vater mir mitgegeben hat. Oder vielleicht auch, okay, ich bin an dem Punkt, an dem ich bin, stehe ich schon und habe ein bisschen mehr eine Idee, wer ich bin. Mhm. Oder vielleicht auch, und ich habe es irgendwie schon immer so ein bisschen geahnt, dass da was sein könnte, was in dem Fall von Emma ja tatsächlich der Fall sein, oder zumindest im Raum stehen könnte, nachdem das Thema ist Emma wirklich das leibliche Kind, auch immer wieder in Konflikten gefallen ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass Emma das mal an der einen oder anderen Stelle aufgeschnappt hat.
Mhm. Was bräuchte es denn, also ich sag mal, wenn man jetzt selbst in so einer Situation steckt, dass man irgendwie in der Familie wirklich lange Zeit einfach eine Lüge hatte, eine auch sehr lebensverändernde Lüge, wie jetzt hier, vielleicht nicht unbedingt dieselbe, aber trotzdem, wenn man dann zu seinem Kind quasi reinen Tisch macht und es erklärt, welche Instrumente sollte man dem Kind an die Hand geben, damit es sich nicht verliert in dem Moment? Was könnte man anbieten oder dafür sorgen, um so einen Raum zu schaffen, damit vielleicht auch mit all den Gefühlen und Gedanken, die dann hochkommen, besser umzugehen?
Also, was mit Sicherheit hilft, ist ganz viel Achtsamkeit und Langsamkeit. Mhm. Das kann bedeuten, dass der Moment, in dem ich wähle, das zu erzählen, dass ich mir den gut ausgesucht habe und dass das jetzt nicht im Worst Case im Streit rauskommt und im Übrigen, du bist gar nicht das Kind von d-d-d-d. Mhm. Und Langsamkeit, je nachdem eben, ob das Kind das schon weiß oder ahnt oder auch nicht ahnt, solche Informationen müssen erstmal verdaut werden. Es kann sein, dass eine Person, die sowas hört, erstmal im Schock ist und erstmal überlegt, oh wow, wie gehe ich denn damit um? Und wenn ich jetzt aber ganz schnell mit Lösungsvorschlägen komme, dann kann das die Person überrennen, weil die noch gar nicht weiß, wo stehe ich gerade. Die braucht mal einen Moment, um da durchzuatmen und das zu realisieren. Das heißt, wenn ich jetzt hinkomme und sage, und im Übrigen, also ich habe es jetzt gesagt und ich habe jetzt schon den Termin bei der Psychotherapeutin, dem Psychotherapeuten ausgemacht und ich habe jetzt schon das Treffen arrangiert mit deinem leiblichen Elternteil und dies und jenes, dann könnte das ein bisschen viel sein. Mhm. Das heißt Langsamkeit. Was auch hilfreich ist, ist nicht das eigene Narrativ, die eigene Geschichte, warum man das gemacht hat, direkt mit zu präsentieren. Weil das für die andere Person in dem Augenblick vielleicht gar nicht wichtig ist. Wir haben aber vielleicht das Gefühl, wir müssten das erklären, wir hatten das ja am Anfang, kognitive Dissonanz, immer noch ein gutes Elternteil zu sein.
Ja, um sein eigenes Verhalten
zu rechtfertigen. Und diese Frage, ist meine Mutter eine böse Frau oder eine Lügnerin oder was auch immer, stellt sich ja das Kind in dem Fall Emma im ersten Augenblick nicht. Das kann dann vielleicht im zweiten oder dritten Atemzug passieren. Das will ich nicht ausschließen. Aber in diesem ersten Augenblick geht es erstmal nur um das Kind und die Person, die es hört.
Ich finde, das sind eigentlich auch wirklich ganz gute Tipps, wenn man generell was zu beichten hat, ne? So im Leben. Dass man, wie du sagst, ne, diese Langsamkeit und Achtsamkeit, den anderen nicht überfordert mit der eigenen, ich will es jetzt aber endlich loslassen und gleich diese Lösungsüberforderung. Also ich finde, das kann man echt auf einige Bereiche einfach so ausweiten, oder?
Total. Also deswegen sich zu entschuldigen, etwas zu beichten, mutig zu sein. Wir hatten das, glaube ich, am Anfang beide, waren uns da sehr einig, dass der Fall natürlich, der hat mehr Gewicht als jetzt vielleicht eine Alltagslüge. Und trotzdem können wir auch in den kleinen Momenten im Alltag das immer wieder üben. Wir müssen es auch üben.
Weil dann fällt es vielleicht auch leichter, wenn mal was sehr Großes auf einen zukommt. Oder wie beim Kochen, wenn man jeden Tag ein bisschen übt, dann.
Genau. Und das Schöne ist, das sind ja über die Sachen, über die wir sprechen, das sind ja auch Beziehungsfähigkeiten. Das sind jetzt keine Fähigkeiten wie Kochen, da geht's also ich könnte auch meine Pasta nur alleine essen, sondern geht's um Mitmenschen. Und wenn ich merke, wenn ich Verantwortung übernehme oder wenn ich mutig bin oder wenn ich mich entschuldige und merke, mein Gegenüber bleibt irgendwie präsent oder verständnisvoll und offen und das führt nicht zu einem Kontaktabbruch oder zu Beleidigungen oder einer Abwertung, dann habe ich das ja wieder erfahren, dass das okay ist, dass ich es machen kann. Mhm. Und dann kann ich das nächste Mal vielleicht sogar noch ein bisschen besser, weil ich dann schon dieses Urvertrauen habe.
Kann man denn, wenn es tatsächlich so ein großes Lügenkonstrukt kam und dann man reinen Tisch gemacht hat, kann man so eine Beziehung überhaupt noch richtig reparieren, dass quasi im Endeffekt wieder ein tiefes Vertrauen entsteht oder geht es gar nicht?
Also aus meiner Erfahrung, ich habe jetzt weniger Mutter-Kind-Beziehungen oder Vater-Kind-Beziehungen, aber ich habe ja in der Praxis auch immer wieder Affären und auch Affären, die vielleicht sehr lange gingen. Und man kann dieses Vertrauen wieder aufbauen, aber es braucht tatsächlich Zeit. Und das kann manchmal ungeduldig machen, weil die Person, die dann beichtet, die hat die ganze Geschichte, die hatte ja genau die gleiche Zeit, die hatte genau diese Zeit, die sie eben hatte, um das alles zu verstehen. Mhm. Und in dem Moment der Beichte beginnt aber dieser Verstehensprozess und die Realisierung erst für die andere Person. Und das kann manchmal, also weil die Personen an sehr unterschiedlichen Punkten sind, die eine Person, die sagt, ich wünsche mir, dass das jetzt einfach gut ist, und die andere Person, die sagt, na ja, es ist aber noch nicht gut, ich vertraue dir noch nicht. Das kann manchmal zu Stolperstein führen, aber es ist auf alle Fälle möglich.
Hast du ein Beispiel von einer Übung oder irgendwas, was man zusammen tun kann, um wieder Vertrauen zu schaffen?
Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich weiß, es gibt zum Beispiel so im Teamkontext die Idee, dass ich mich körperlich fallen lasse. Mhm. Und das kann in so einem Teamkontext ganz, ganz, ganz toll und hilfreich sein. Ich merke aber, im Partnerschaftskontext ist dieses, ich lasse mich einmal fallen und werde damit gefangen. Das ist nur ein Verhalten, ein einziges Mal. Aber Vertrauen entsteht, indem es immer wieder passiert. Mhm. So wie die Lüge. In dem Fall ist ja das Schwierige, dass es nicht nur eine Lüge war, sondern dass die über 14 Jahre wieder erzählt wurde. Mhm. Und die gleiche Konsistenz bräuchte es beim, du kannst dich in meine Arme fallen lassen. Und was können Paare, Personen konkret üben? Es geht da ganz oft darum, sich zuzumuten. Mhm. Also wie kann ich dir was sagen, von dem ich Angst habe, dass es dich belastet oder überfordert oder dass du es nicht magst? Wie kann ich mit dir in einen positiven Konflikt gehen, bei dem ich mich zeige, so wie ich bin? Das ist, wie kann ich meine Bedürfnisse mit dir kommunizieren? Kann ich sie durchpressen, um dann Raum zu bekommen, sondern einfach mit dir kommunizieren, in dem Vertrauen, dass du das vielleicht jetzt nicht magst, aber dass wir trotzdem zusammen sind. Weil diese Lüge ja entstanden ist aus einem Gefühl von einem Faltenschutz. Ich beschütze dich, indem ich dich vor all dem Negativen fernhalte. Mhm. Und deswegen ist es dann hilfreich, ich höre auf, dich zu beschützen und mich dir zuzumuten.
Sieht man jetzt natürlich nicht. Ich grinse gerade, weil ich gerade denke, dass ich gehe das im Kopf durch und denke mir, das ist sehr schön, aber stimmt auch sehr anstrengend. Mhm. Wenn man das nie gelernt hat, sich zuzumuten, das ist ja eine große Herausforderung, aber eine, die garantiert hilft. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Und das ist am Anfang, also um fair zu sein und da ein bisschen den Druck rauszunehmen. So eine Lüge am Anfang, da ist die erste Lüge, ist ganz schwer. Und danach, all die Folgelügen fühlen sich tatsächlich für Lügen oft leicht an. Mhm. Aber das Gleiche gilt auch andersherum. Das erste Mal sich zu muten, ist sehr, 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 sehr schwer. Aber irgendwann wird es viel leichter.
Sharon, ich habe jetzt eigentlich nur noch eine letzte Frage. Und zwar, wenn du auf die Folge heute zurückblickst, was wäre für dich das Wichtigste, was du aus dieser Folge mitnimmst und auch was unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen können?
Also, das eine ist vielleicht so eine kleine Selbstreflexion, nämlich wo rechtfertige ich Verhalten von mir, hinter dem ich eigentlich gar nicht stehe. Das kann eine Lüge sein, das kann sein, dass wir nicht so zuverlässig sind, wie wir gerne wären. Das kann sein, dass wir über rote Ampeln fahren. Wo gibt es denn ein Verhalten, für das ich eine gute Ausrede finde, das aber eigentlich gar nicht zu meinen Werten passt? Weil dann können wir das alle gemeinsam üben, um wirklich zu der Person zu werden, die wir dann sein wollen. Das wäre so ein Punkt. Und das Zweite, was ich gerne mitgeben würde, ist tatsächlich, dass wir lernen dürfen, aus diesem Gefühl der Hilflosigkeit da auszubrechen, dass wir mutig sein dürfen, dass wir auch in Gemeinschaft, in Verbindung mit anderen zusammen, gerade mit anderen zusammen, lernen dürfen, dass wir stark sind und dass wir in Verbindung vielleicht sogar noch stärker sind.
Finde ich wirklich wunderschön und ist für mich das ideale Schlusswort. Und ich glaube, eigentlich möchte ich dazu gar nicht weiter hinzufügen. Danke, Sharon. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Ich danke dir. Es war ganz, ganz zauberhaft. Du hast immer so, so spannende Fälle und ich liebe deine Perspektive, die du auf die Menschen, die zu dir kommen oder die ihre Geschichte mit dir teilen, dass die so liebevoll und so wertoffen ist. Das ist so schön zu sehen. Danke dir.
Vielen Dank. Wie fandet ihr die heutige Folge? Schreibt es uns gern in die Kommentare und erzählt uns vielleicht auch von euren eigenen Erfahrungen in Beziehungen, die ihr schon gemacht habt. Ja, das war Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie und ich freue mich bis zum nächsten Mal.